NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Heute sind wir mit Physik auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja, nicht mehr und nicht weniger als der Sinn des Lebens. Mein Expeditionsleiter bei dieser Suche durch Raum und Zeit ist der Göttinger Physik- und Biologiestudent, vor allem aber Wissenschaftsinfluencer bei TikTok, YouTube und mit seinem ausgesprochen erfolgreichen Podcast Raum und Zeit. Neuerdings auch Buchautor Tim Vollert. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Vollert, Ihr gerade erschienenes Buch heißt Mit Physik auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ganz ehrlich, wenn ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bin, dann käme ich wahrscheinlich als letztes auf Physik. Sie schreiben aber, ein Stein rollt einen Berg hinunter, heißes Gas steigt nach oben auf, ein Mensch denkt über den Sinn des Lebens nach, alles Physik.
Genau. Viele Menschen haben immer wieder gesagt, dass die als letztes daran denken, als Feedback zu mir. Was ich ganz häufig bei Buchtouren gehört habe, ist, dass man gesagt hat, der Tim, der hat über den Sinn des Lebens geschrieben und da geht er jetzt ran mit einem ganz neuen Ansatz mit der Physik. Aber eigentlich, wenn wir ein bisschen länger darüber nachdenken, ist das ja wahnsinnig. Es gibt ja kein zweites neben der Physik, was gerade unsere Realität kontrolliert. Ich sage mal, die Tatsache, dass wir beide ja gerade hier reden können, liegt ja daran, dass wir eine klitschige Masse oben in unserem Gehirn haben, welche mit circa 20 Watt Ladung zwischen 84 Milliarden Neuronen funktioniert. Das ist ja alles Physik. Die Tatsache, dass wir sehen können, weil Photonen gerade unsere Augen erreichen, ist Physik. Jeder einzelne Gedanke, den wir fassen können und jede Wahrnehmung um uns drumherum, aber eben auch unsere ganze Realität. Wir sitzen ja gerade auch in einer Raumzeit, die halt gefüllt ist mit der Materie, die man aus Elementarteilchen bestand, die im Urknall entstanden sind. Das ist ja alles Physik. Und wenn wir die normalen Fragen des Alltages beantworten wollen, dann sagen wir ja, okay, das macht die Physik, das macht die Wissenschaftler, die Biologie und die Chemie gehört da natürlich auch rein. Aber sobald es um den Sinn des Lebens geht, da muss es dann Philosophie oder Gott womöglich für uns regeln. Zwei Konzepte, denen wir niemals den Grundaufbau der Atome anvertrauen würden.
Sie gehen, wenn Sie physikalisch vorgehen, eher so in den Makrokosmos. Der Mikrokosmos findet so am Rande statt, ja, also die kleinsten Teilchen natürlich, die Atome und auch noch kleiner. Dann gehen Sie aber vor allen Dingen in den Makrokosmos, also auf die mindestens 93,3 Milliarden Lichtjahre, die das Universum umfasst. Unvorstellbare Größen. Das ist, sorry, natürlich für den einzelnen Menschen, der ist da ja eigentlich gar nichts. Sie relativieren also die Menschen eigentlich sehr stark angesichts dieser unfassbaren, unvorstellbaren Größe, räumlich wie zeitlich. Wie passt da dann der Mensch rein und die Suche nach dem Sinn des Lebens?
Und zeitlich ist es ja wortwörtlich unvorstellbar. Das kann das Gehirn nicht verarbeiten, diese großen Zahlen. Nun, also generell, wenn wir einen Sinn des Lebens suchen und dann jetzt irgendwie den Menschen da quasi komplett in den Mittelpunkt stellen würden, dann wäre das ja egozentrisch und naiv, weil wir kommen ja an dieser Wahrheit nicht vorbei, dass wir tatsächlich sehr, sehr winzig in einem großen Kosmos sind. Und wenn wir über den Sinn des Lebens hier reden, dann muss man das meiner Meinung nach sich ein bisschen vorstellen, wie als wenn wir ein Zahnrad oder alternativ ein Knopf an einer Maschine wären. Ja, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt, aber es wird noch viele Äonen existieren. Für einen winzig kurzen Augenblick dazwischen existieren wir gerade mit unserem Bewusstsein. Und wir bauen ja die ganze Sinnesfrage darauf auf. Warum existieren wir gerade? Warum haben die gleichen Naturgesetze, die schwarze Löcher erschaffen haben, uns erschaffen? Und da muss man sich die Frage stellen im Grunde, wie ist der Kosmos heute? Und welchen Einfluss kann intelligentes Leben? Ganz wichtig ist, es geht ja hier nicht nur um den Menschen oder um all die Billionen Organismen auf der Erde, sondern es geht ja um alle Organismen im Kosmos. Ja. Der Sinn des Lebens müsste universell für alle Lebensformen gelten, aber was können die in dem kurzen Zeitfenster, in dem Leben existieren kann, machen, was dann danach etwas unterschiedlich macht? Und ja, das einzelne Individuum darin ist nicht irrelevant, auf keinen Fall, Gott. Das menschliche Gehirn ist ja das komplexeste Objekt im Universum, aber es ist nicht sehr bedeutsam. Klar, das einzelne Individuum kann wenig verändern.
Sämtliche Materie, die Sie gerade schon benannt haben, die ist, das lerne ich aus Ihrem Buch, ich bin so schlau vorher nicht gewesen, aber Ihr Buch hat mich so schlau gemacht, ist aus einem einzigen Uratom mal hervorgegangen. Das ganz am Anfang stand, dann kam der Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, hat das Ganze ja in alle Richtungen zerstreut. Aus dem Uratom ist dann später alles entstanden, was wir heute kennen, also die ganze Materie. Gläubige Menschen würden sagen, okay, Irgendjemand muss dieses Uratom mal angestipst haben, damit es überhaupt losging. Er, sie, es. Hat er, sie, es das getan?
Könnte es generell ein Gott, guter Gott ist natürlich schwer zu definieren, eine höhere Zivilisation etwas gegeben haben, was den Kosmos angefangen hat? Die Antwort wäre tendenziell ja. Man darf aber natürlich hier nicht aus der Linse der Religion drauf gucken, weil die baut dann natürlich nicht auf wissenschaftliche Grundsätze auf, liegt natürlich auch daran, dass die schon sehr alt sind. Im Grunde ist es so, dass wir verschiedene Auslegungen haben, wie der Sinn des Lebens aussehen könnte. Es könnte, Stichwort Zahnrad an einer Maschine, eine fortwährende Aufgabe sein, etwas, das wir die ganze Zeit machen, etwas, das alle Organismen, selbst der kleinste Grashalm, selbst der kleinste Einzeller die ganze Zeit macht. Aber es könnte ja auch eine feste Aufgabe sein, eine Aufgabe, für die es eine gehobene Intelligenz braucht, wofür Naturgesetze nicht länger einfach nur ausreichen. Das, was also nur Zivilisationen in diesem Kosmos machen könnten. Und da gibt es tatsächlich den Ansatz, dass dies zum Beispiel wäre, dass man einen Urknall, ein neues Universum im Labor erschafft. Und dementsprechend, ja, könnten wir zumindest vermuten, dass auch unser Universum im Labor erschaffen wurde. Und das Interessante an solchen Dingen ist ja, dass ich hier nicht in meinem Buch irgendeine wilde Randtheorie reingearbeitet habe, sondern es gibt verschiedene, mehrere Ansätze, die dies erklären können, basierend auf unserer heutigen Physik. Das heißt, es ist nicht undenkbar. Es ist kein Muss. Aber es ist nicht undenkbar.
Wenn Sie vom Leben sprechen, dann sprechen Sie immer vom organischen Leben. Also Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff ist da nötig. Da wird ein bisschen Stoffwechsel betrieben etc. pp. Das ist das, wie wir gemeinhin Leben bezeichnen. Bei all den Eventualitäten, die Sie auch im Buch immer wieder beschreiben, das nimmt man an, davon geht man aus, das basiert auf jener Theorie, ist nicht belegbar, ist nicht beweisbar. Wäre da nicht auch denkbar, dass es möglicherweise anderes Leben gibt?
Ja, möglich auf jeden Fall, wobei es schwer wird. Also Wissenschaftler lieben ja das Thema außerirdisches Leben. Natürlich, wir wollen es ja auch wirklich finden. Das heißt, jede mögliche Kombination, die wir uns hier gerade, die wir beide uns erdenken könnten, wurde auch schon mal ausgerechnet, ausgetestet, soweit es dies möglich ist. Ein Wort, das ich aber in dem Buch erwähnt habe, das mag ich schon sehr, sehr gerne. Das ist der Kohlenstoffchauvinismus. Wir sind ja Lebensformen, wir sind kohlenstoffbasierte Lebensformen. Das ist eines der wichtigsten Elemente für unseren Körper. Und generell ist es auch so, das sieht man ja auch, wenn man Artikel liest, dass wir wirklich Orte suchen im Universum, welche erdähnliche Planeten haben, welche generell uns als Lebensform unterstützen könnten. Und das liegt daran, dass wir Stand heute davon ausgehen, dass wir tatsächlich den stabilsten Aufbau haben. Wir kennen verschiedene andere chemische Kombinationen, zum Beispiel mit Silizium, woraus Leben entstehen könnte, das gilt aber als instabil. Und es gibt auch Leute, die kritisieren das. Es gibt Leute, die sagen tatsächlich, man könnte noch ein bisschen weiter rausdenken, okay, chemische Alternativen scheinen nicht zu funktionieren, aber vielleicht liegen wir ja sogar hier und da relativ falsch.
Denn Sie sprechen vom Irdischen, ja, oder auch Außerirdischen, wenn wir Intelligenzen oder wie auch immer, oder nur auch kleinste Lebensformen irgendwo in diesem riesigen Universum suchen. Dann könnte es aber doch auch genau, wie Sie gerade beschrieben haben, möglich sein, dass es da Formen gibt. Wir haben von vielem ja überhaupt keine Ahnung. Also wir gehen zum Beispiel davon aus, dass es Gravitationskräfte gibt. Wir können sie nicht wirklich messen. Wir müssen sie aber theoretisch annehmen, weil sonst das ganze Universum beispielsweise auseinanderfliegen würde. Wir gehen davon aus, dass es sowas wie Radioaktivität gibt, obwohl wir sie weder riechen, schmecken, sehen, hören können. Es kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu von Sachen, von denen wir vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vielleicht auch noch vor 10 Jahren überhaupt keine Ahnung hatten. Ist da nicht auch möglich, dass da irgendwann mal die Frage sich auftut, dass es eine ganz andere Form von Existenz geben könnte, die immateriell möglicherweise ist oder nicht organisch mindestens?
Das große Problem bei all diesen Dingen ist, wir wissen ja vieles noch nicht, aber in vielen Bereichen wissen wir immer einen Tucken zu viel. Ja, Gravitation ist ein gutes Beispiel. Generell ist es ja so, dass wir bisher nicht ganz verstehen, wie die Gravitation auf der Quantenebene, der fundamentalsten Ebene, funktioniert. Wir kennen aber natürlich die Gravitation hier, die Gravitation vom Planeten, können wir ausrechnen, basierend darauf dann natürlich auch an anderen Orten messen. Das kennen wir schon. Bei Radioaktivität ja dasselbe. Wir können sie nicht schmecken und dergleichen, zumindest nicht unter normalen Umständen. Dass sie da ist, können wir natürlich trotzdem messen. Und das kann man auch in viele weitere Bereiche einführen, weil ich habe das gerade mit Lebensformen basierend auf Elektrizität oder Energie erwähnt. Ja, da gibt es ganz, ganz wilde Ideen zu. Auch Paper, die generell funktionieren, aber Leute, die quasi dann wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu schreiben, die müssen sich auch wirklich durchzwängen an jedem großen Aber vorbei, um irgendwie noch zu ermöglichen, dass das funktioniert. Und dann sieht man das Endergebnis und denkt sich, ja, du hast da jetzt etwas geschrieben, das funktioniert, aber halt auch gerade so. Also wir geben dem mal eine Woche, dann könnte die nächste Entdeckung das schon widerlegt haben. Es wäre schön, wenn man da irgendeine Entdeckung machen könnte, wo man wirklich sagt, ja, okay, das hier war jetzt so eindeutig, da gibt es kein Aber, das musste jetzt nicht x-mal umgestellt werden, um hier und hier zu funktionieren. Das könnte tatsächlich ein Beweis für so eine andere Lebensform sein. Das Erste, was wir da vielleicht in diese Richtung hätten, wäre so ziemlich alles, was mit höheren Dimensionen zu tun hätte. Eine höhere Dimension wäre ja nicht, nur für den Zuhörer, wäre ja nicht eine alternative Welt, wie es gerne in Hollywood dargestellt wird, sondern immer weitere räumliche Ebenen. Und wir können uns ja mal vorstellen, dass wir jetzt herausfinden, dass unser Universum einen sechsdimensionalen Raum hat, also 6 räumliche Dimensionen, Zeit als weitere Dimension. Und wir nehmen nur die 3 wahr und wir sagen jetzt mal, dass wir auch tatsächlich nur in den 3 räumlichen Dimensionen existieren. Dann könnten wir natürlich jetzt weitere, in unserem gleichen Universum, weitere dreidimensionale Lebensformen haben, die neben uns existieren, in ihren Welten quasi. Und wir hätten keinen Weg, direkt mit denen Kontakt zu haben, obwohl es immer noch der gleiche Kosmos wäre.
Sie sprechen gerade von neuen Entdeckungen. Die gibt es ja verhältnismäßig wenig. Wir reden über theoretische Physik. Das meiste ist auf einer Theorie aufgebaut. Die nächste Theorie baut auf der ersten Theorie auf. Darauf bauen Theorien aus. Daraus gibt es Ableitungen, daraus gibt es Umformungen, daraus gibt es Schlussfolgerungen etc. pp. Ist das nicht ein komplett selbstreferenzielles System, mit dem Sie auch, ich sag mal, den Sinn des Lebens erklären?
Also eine ganz, ganz wichtige Sache, die man verstehen muss, ist, dass die Art und Weise, wie wir das Wort Theorie umgangssprachlich benutzen, anders ist als in der Wissenschaft. Und man darf nicht vergessen, dass ja zum Beispiel die Gravitation, sage ich immer, auch eine Theorie ist. Ja? Und wer jetzt sich davon überzeugen will, dass diese Theorie Hand und Fuß hat, der soll sein Haus auf einem anderen Weg als durch die Tür verlassen. Eine Theorie ist ja immer eine Sache, welche auf Beobachtung, Berechnung und Experimenten aufbauen muss. Also eine Theorie muss eine sehr starke Basis haben. Aber wir wissen über Sachen, die theoretische Modelle sind. Wir wissen über die häufig noch nicht alles. Ein gutes Beispiel ist der Urknall. Wir wissen, dass der Urknall passiert ist. Wir haben ein Beweisfoto. Trotzdem sprechen wir von der Urknalltheorie, weil, und das kommt ja auch im Buch vor, das halt ein riesiges Paket ist, das teilweise also beim genauen Ablauf so gar nicht bewiesen ist. Und da haben wir dann dazwischen zum Beispiel beim Urknall immer wieder Hypothesen, so das könnte so gelaufen sein, das würde Sinn machen und das können wir dann gar nicht nachbeweisen. Nicht mal in Teilchenbeschleunigern können wir das jetzt irgendwie überprüfen und das ist das Problem, dass es viele Hypothesen gibt.
Wir kommen vom Urknall, der ja nun nicht gerade gestern passiert ist, das ist Milliarden Jahre her. Den Homo sapiens gibt es jetzt mal gerade 300.000 Jahre, das ist nicht mal einen Wimpernschlag im Vergleich zu dem ganzen Zeitraum, den wir da umfassen seit dem Urknall. Das relativiert den Menschen schon sehr und sie sagen, die Spezies ist natürlich auch nur vorübergehend. Mhm. Meine ganz persönliche Frage, wie gehen Sie damit um, zu wissen, nicht nur ich, Tim Vollert, bin endlich, sondern auch unsere Spezies ist komplett endlich. Wir sind irgendwie ein Wimpernschlag in der Geschichte des Universums.
Generell ist es so, dass dies eine Sache ist, an die man sich, glaube ich, erst gewöhnen muss. 13,8 Milliarden Jahre seit dem Urknall ist nichts. Unser Universum hat gerade erst angefangen. Das ist eine weitere fundamentale Sache, die man da reinpacken muss. Unser Universum fing gerade erst an. Auch auf kosmischen Maßstäben ist erst eine Sekunde passiert. Und innerhalb dieser Sekunde ist es so, dass wenn wir quasi 13,8 Milliarden Jahre dann auf ein Jahr ausweiten würden, dass dann erst in der letzten Sekunde dieses Jahres überhaupt der Mensch entstanden wäre und 300.000 Jahre, 350.000 jetzt vermutlich sogar, ist ja auch ein Zeitraum, welcher immens für eine Spezies sein kann. Viele schaffen es gar nicht so lange, bevor sie aussterben. Das heißt, unser Ende kann auch sehr bald kommen. Und es gibt Anzeichen, dass unser Ende sehr bald kommen kann. Man muss damit umgehen, indem man sich eben die Frage stellt, was man nachlassen will. Der Mensch, der kann eines Tages aussterben und dann war es das. Wir haben die Erde bevölkert, wir haben unsere Alltage gelebt, wie wir es gerade getan haben, haben uns gesagt, dass der Sinn des Lebens das ist, dass wir uns fortpflanzen, so lange, bis unsere Kinder es nicht mehr getan haben, weil sie nicht gut genug aussehen oder so. Und dann ist es einfach vorbei. Oder man überlegt eben wirklich, was ist die nächste Stufe danach? Unsere Vorgänger, wie beispielsweise der Homo habilis, sind auch ausgestorben. Aber sie sind ja nicht sinnlos ausgestorben, sondern es kam ja was Intelligenteres, der Homo erectus, dann vermutlich der Homo sapiens danach. Wir werden entweder aussterben und das wird das gewesen sein, oder wir können natürlich gucken, dass wir den Weg bereiten für eine Folgespezies. Aber die wird kommen, das können wir natürlich niemals aufhalten.
Sie schreiben in Ihrem Buch dann von einer Phase 2 Zivilisation, die da heißt, der Homo sapiens weitet sich jetzt mal im Weltall aus, sucht andere Planeten, auf denen er dann existieren kann. Das kommt mir ein bisschen vor wie Science Fiction. Wir schaffen es ja 50 Jahre nach der vermeintlich ersten Mondlandung nicht dort wieder hinzukommen. Selbst Forschungsroboter, die wir da jetzt hinschicken, die kippen dann gern mal auf die Seite und hauchen ihr Leben aus. Es ist relativ unvorstellbar, in einem derart radioaktiven Raum, wie er außerhalb der Atmosphäre stattfindet, dass es da organisches Leben gibt etc. pp. Was ist das für eine Perspektive, diese Phase-2-Zivilisation?
Nun, eine Perspektive, die wir erst richtig erschaffen müssen. Man darf nicht vergessen, seit den, du hast gerade so schön gesagt, seit der Mondlandung im Grunde, in den letzten 50 Jahren ist ja die ganze Raumfahrt doch ein bisschen, ich sag mal, ins Hinterzimmer geraten. Und das läuft da vor sich hin. Und ja, vielleicht sind wir in den nächsten Jahren einmal auch wieder auf dem Mond. Wir können das ja noch ein paar Mal verschieben. Aber im Grunde können wir es auch ein paar Mal verschieben. Wir denken ja auch hier in größeren Zeitspannen. Wir haben ja gerade noch gesprochen über das Aussterben des Menschen. Wir müssen hier in Jahrtausenden denken. Und innerhalb von Jahrtausenden kann sich sehr schnell sehr viel verändern. Ja, der Gedanke, im Weltall zu leben, wird am Anfang grottig sein. Ich habe in meinem Buch, glaube ich, auch betont, dass ein Leben auf dem Mars eine Katastrophe wäre. In einem Bunker eingepfercht wegen der radioaktiven Strahlung. Die ersten Menschen, die hier leben, dürften kaum nach oben rausgehen. Die müssen gucken, dass die sich gegenseitig nicht abstechen, weil die irgendwann sich nicht mehr leiden können in dem Raum, in dem die leben. Aber wenn wir jetzt dann wirklich mal den Blick erweitern über unseren heutigen Tag hinaus, auf die Jahrtausende, haben wir Mittel wie Terraforming. Es ist überraschend simpel, auch mit heutigen technischen Mitteln machbar, den Mars in eine zweite Erde zu verwandeln. Dafür bräuchten wir keine außerirdische Technologie, sondern wir müssten nur das machen, was der Mensch am besten kann, menschgemachter Klimawandel, und ein Magnetfeld müssten wir produzieren mit zwei Raumstationen. Raumstationen können wir auch bauen. Und in ungefähr 1000 Jahren könnten wir tatsächlich einen grünen oder einen blauen, sollten wir lieber sagen, einen blauen Mars haben. Und das Gleiche gilt auch für andere Planeten. Wir können die Welt da draußen wesentlich habitabler machen, aber an jeder Stelle ist es ein teils auch tödlicher Kraftakt.
Was bringt dich überhaupt dazu, so zu denken, in solchen Dimensionen zu denken? Andere denken an ihren Einkaufszettel und dass sie morgen früh zur Arbeit müssen.
Also, ich bin keines von diesen Kids gewesen, die unbedingt als Kind immer Astronaut werden wollten. Und ich war tatsächlich auch in der Schule nicht interessiert an Mathematik und Physik. In Mathematik auch gar nicht so gut. Also das kommt jetzt nicht irgendwie durch eine dauerhafte Faszination. Wie bei überraschend vielen Menschen, die auch heutzutage Physik studieren, hatte ich eher, wie man es auf Englisch nennen würde, eine Epiphany oder eine Eingebung. Das heißt, ich bin wirklich, da war ich auch noch normal am Arbeiten, in einem Job, bevor ich das Studium angefangen habe, ich bin wirklich eines Nachts aufgewacht und habe zum ersten Mal in meinem Leben darüber nachgedacht, dass wir auf dieser winzig kleinen blauen Murmel in diesem gewaltigen Kosmos wohnen. Klar, natürlich wusste ich vorher schon, dass wir im Universum wohnen, so ist es nicht, aber es macht ja, wie schon gesagt, einen Unterschied, ob man etwas hört oder ob man etwas wirklich weiß, ob man darüber nachdenkt. Und ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht. Und dann habe ich mich darüber nachgedacht, dass ich mich mein ganzes Leben damit nicht auseinandergesetzt habe, weil wir planen uns ja wirklich in dieser Gesellschaft. Arbeit, Schule, beziehungsweise Schule, Ausbildung, Arbeit, Familie gründen, gut, natürlich trotzdem schön, aber wir planen uns alles zusammen in dem Gesellschaftsbild, das wir kennen, und dann sind wir irgendwann tot. Und dann ist es vorbei. Und dann in den letzten Momenten ist ja nur die Frage eigentlich, nicht mal die Frage nach dem, was jetzt unsere Bedeutung eigentlich in gesellschaftlichen Standards gewesen sein könnte, sondern eher die Frage, wie geht es jetzt physikalisch weiter? Und dann sind wir auf einmal wieder bei der Physik angekommen. Und die davor, das ganze Leben zu ignorieren, wirkt niederschlagend. Und ich war damals sehr niedergeschlagen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mein ganzes Leben bisher die Physik ignoriert habe, dass ich meinen Alltag praktisch blind gelaufen bin. Und das hat mich sehr stark inspiriert dazu, dann auch mich natürlich mit der Sinnesfrage auseinanderzusetzen.
Das könnte man jetzt auf dich selber individualisieren. Also du hast dir die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Genau. Jetzt bist du aber, ich sag mal, fast missionarisch unterwegs mit deinem Podcast, mit all der Influencer-Tätigkeit, die du da betreibst. Was macht dich da so missionarisch?
Ich denke, dass die Gesellschaft wirklich da aufwachen muss. Missionarisch ist ja richtig. Das ist eine akkurate Analyse. Ich würde sie selber genauso aufstellen. Es passt zu den Livestreams, es passt zu den Inhalten. Ich pushe auch gewisse Inhalte und dann auch extra an die Jüngeren. Ich sage immer, ich bin am erfolgreichsten mit meinen Inhalten, wenn Leute mir schreiben, dass sie nachts wegen mir nicht schlafen können. Und das passiert viel. Leute kommen zu mir, wenn sie Angst vor dem Tod haben. Leute kommen zu mir, wenn sie gerade das Gefühl haben, dass sie nicht ganz wissen, wo sie da weiter im Leben hingehen sollen. Und ich versuche dann, sie einzufangen, ja tatsächlich, für solche großen kosmischen Themen. Was erstmal vielleicht etwas wahnsinnig klingt. Aber was mich beschäftigt, ist, dass es so nicht weitergehen kann, meiner Meinung nach, mit der Spezies. Weil wir uns immer weiter technisch entwickeln, aber unsere Weltanschauung nicht schnell genug mit hinterherzieht.
Du sprichst vom großen Ganzen, wir sprechen vom Urknall, wir sprechen von, Du hast es auch gesagt, also wir sind im Grunde immer noch im Geburtskanal des Universums. Also ne, es geht gerade erst wirklich los. Es wird noch Milliarden, womöglich Billionen Jahre weitergehen, bis dann irgendwann, das beschreibst du auch in deinem Buch, das ganze Universum ohnehin den Kältetod sterben wird und alles Licht erlöschen wird. Das ist das große Ganze. Und dann gibt es aber auch Tim Vollert, der Kommunalpolitiker auf der kleinsten Ebene ist, nämlich in einer 13.000-Seelen-Kleinstadt.
Ja, stimmt.
Wie geht das zusammen?
Ich vermute mal, dass wenn ich jetzt irgendwie bemessen müsste, wo ich versuchen kann, am meisten einen Hebel in unseren Zeitgeist zu setzen, in unsere Gesellschaft zu setzen, dass dann die Influencer-Reichweite, sagen wir mal, am stärksten abschneidet, aber ich bin jetzt schon seit vielen Jahren in der Politik, seit 8 Jahren mittlerweile, also habe da schon als Teenager angefangen. Ich kann ja nicht einfach nur Bücher schreiben und Leuten sagen, dass sie irgendwas verändern sollen, dann es selber nicht auch versuchen. Ich denke, dass man, obwohl man den riesigen Kosmos kennt, obwohl man über diese ganzen großen Ziele nachdenkt, trotzdem zum Beispiel tatsächlich dann die Kommunalpolitik oder dergleichen beeinflussen muss, weil es ist ja ein Kraftakt, welcher auf jeder Ebene anfangen muss. Natürlich bin ich jetzt nicht in meiner 13.000 Seelenstadt unterwegs und mache da irgendwelche Pläne für Raumflughäfen und dergleichen. Dann geht es wirklich eher darum, wie läuft das kulturelle Leben, was kann man da für den Klimaschutz machen, für den Umweltschutz, aber dergleichen, wie kann man seine kleine Heimatstadt verbessern? Aber eine starke Beteiligung auf jeder Ebene ist ja das, was auch dafür sorgt, dass Gesellschaften sich vorantreiben können. Und wenn man sich selbst immer wieder als einzelnes Individuum in dieser großen Gesellschaft einordnet, dann finde ich, sollte man das auch konsequent auf jeder Ebene machen. Also, dass ich sage, okay, ich möchte, dass alle Menschen sich beim großen Kraftakt Homo sapiens beteiligen. Das bedeutet, dass ich auch Kommunalpolitik mache. Das heißt, dass ich mich für meine Stadt einsetze. Und dazu kommt außerdem, dass ich natürlich immer noch ein Lokalpatriot bin. Daran wird der große, weite Kosmos nichts ändern.
Lass uns den Kreis schließen. Also, mit Physik auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Fündig geworden?
Ich habe, wir haben ja schon gesprochen von den Theorien und Hypothesen. Ich habe 3 Modelle gefunden mit 3 sehr konkreten möglichen Theorien, basierend auf Experimenten, Beobachtungen und Berechnungen, welche tatsächlich ein Sinn des Lebens sein könnte. Aber für mich selbst werde ich womöglich nie eine feste Antwort finden, denn die Wahrheit unter den 3 oder noch weiteren, die noch kommen, zu finden, das könnten wir eventuell niemals miterleben.
Du hast schon ziemlich am Anfang dieses Gespräch im Grunde das, wie auch immer, Göttliche ausgeschlossen. Ist mit Naturwissenschaften das Göttliche, das Übersinnliche, das Spirituelle, wie immer man es nennen mag, auszuschließen?
Ja, und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Wenn wir ja vom Spirituellen reden oder vom Göttlichen, dann bewegen wir uns ja daran, indem wir quasi das Wissenschaftliche sofort ausschließen. Ja? Sobald ich was Spirituelles habe, was wissenschaftlich erklärbar ist, ist es nicht mehr spirituell. Wenn wir jetzt sagen, also jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Wir haben ja gerade schon über die Frage gesprochen, ob es in der Energielebensform geben könnte. Sagen wir mal, ich finde heute heraus, dass es da was in der Richtung von Geistern gibt. Ja? Muss natürlich aufbauen auf wissenschaftlichen Untersuchungen, wissenschaftlichen Messgeräten, ja? Verschiedenen Berechnungen, Theorien, die aufgestellt werden, Modelle, die aufgestellt werden. Sowas gab es natürlich nie, weil es Geister nicht gibt. Aber in der Theorie müsste es das dann alles, jetzt in unserer Geschichte müsste das alles passieren und dann wäre es nicht mehr spirituell. Das heißt also, dass wir natürlich das Spirituelle sofort ausschließen können und das Göttliche, weil es sind Herangehensweisen an die Thematik, die ausschließen, menschgemacht sind, die im Endeffekt Geschichten sind. Es sind nur Geschichten, die extrem weit verbreitet sind und die wir gerne hören. Teilweise, weil sie spannend sind, teilweise, weil sie sich gut anfühlen. Aber am Ende des Tages sind es noch Geschichten und vielleicht, ja, also meine, es ist unwahrscheinlich, weil in den meisten Fällen auch gar nicht mehr möglich, weil die Physik es sogar ganz klar widerlegen kann. Aber wenn wir doch zum Beispiel das Göttliche als Beispiel nehmen. Wir hatten ja gerade gesagt, dass ein Universum tatsächlich im Labor erschaffen worden sein kann und dass unser Universum im Labor erschaffen worden sein kann. Nehmen wir das doch mal kurz als Grundlage. Es kann also etwas geben, das sich ein bisschen anfühlt wie in Richtung Gott. Aber die Herangehensweise, dass wir jetzt sagen, okay, unser Universum kann in Labor erschaffen worden sein. Wir sind ja nicht an das Thema herangegangen, indem wir über die Bibel oder den Koran gegangen sind, sondern ausschließlich streng über die Teilchen- und Quantenphysik und dann auch die Kosmologie und sind so da angekommen. Sobald wir uns fragen, ob das Spirituelle und Göttliche möglich ist, versuchen wir immer bereits bekanntes Wissen, was ausschließlich menschgemacht ist, aus Geschichten in unsere Wissenschaft da reinzunehmen. Und dann verlieren wir oft die Kälte, die sachliche Kälte, die wir brauchen, um an die Grundlagen der Realität ranzukommen.
Das heißt, es gibt keinen Zufall.
Nein.
Es ist alles festgelegt.
Ja.
Wir können theoretisch jetzt auch in die Glaskugel schauen und können genau sagen, Wie ist das in 1000 Jahren?
Im Großen und Ganzen ja. Wie schon gesagt, Quanteneffekte, die sind nicht so kausal, aber die sind für uns nicht relevant. Also wenn jetzt neben mir gerade irgendeine Quantenfluktuation passiert, würde ich das ja nicht merken. Ich kann ja nicht irgendein kleines Partikel sehen. Dementsprechend ja, im Grunde schon.
Also ist auch, du hast es gerade schon angesprochen, sowas wie Emotionen, auch sowas wie Psychologie etc. pp. Alles berechenbar?
Chemie in unserem Gehirn. Die ganze Idee dahinter ist, dass alles auf unseren Naturgesetzen aufbaut. Absolut alles. Ohne Alternative.
Das ist ein ganz klares Plädoyer für den Atheismus.
Gut, kommt darauf an, wie man einen Gott auslegt. Ich bin Agnostiker, weil wenn du natürlich jetzt heute sagst, mein Gott hat nur das Universum erschaffen, er gibt mir kein Leben nach dem Tod, aber er hat das Universum erschaffen, dann muss ich natürlich mich jetzt hinstellen und sagen, ja, die Physik gibt dir Möglichkeiten.
Viel umfangreicher und viel detaillierter, als wir das hier besprechen konnten, ist das Ganze nachzulesen in dem Buch Mit Physik auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, 320 Seiten, im DTV-Verlag erschienen, kosten 13 Euro.
MDR Kultur.